Im deutschen Feuilleton scheint es eine unausgesprochene Regel zu geben. Wer einen Text zur Rehabilitierung des Heimatbegriffes schreibt, muss sich zunächst einmal von eben diesem distanzieren. Man weiß selbstverständlich, dass der Begriff im Nationalsozialismus missbraucht worden sei und einen Beigeschmack habe. Nach ein, zwei Sätzen hat man dann aber diese lästige Pflicht erfüllt und kann bestärkt zur eigentlichen Aufgabe übergehen, endlich einmal ausführlich begründen, warum man den Heimatbegriff nicht denen überlassen dürfe, die damit Schindluder treiben, wie Heribert Prantl es ausdrückt. Wer den Heimatbegriff wieder positiv besetzen möchte, will sich lieber nicht allzu ausführlich mit der Frage beschäftigen, woher denn dieser Beigeschmack eigentlich kommt, sprich, welche Bedeutung der Begriff im Nationalsozialismus eigentlich genau hatte. In der Wissenschaft ist die Situation gewissermaßen ähnlich. Es gibt zwar eine Reihe von Büchern, die sich mit der Geschichte der deutschen Heimatbewegung beschäftigen, aber wenige Werke, die systematisch untersuchen, welche Rolle die Vorstellung von Heimat in Propaganda und Ideologie der NS-Zeit gespielt hat. In den wichtigen Nachschlagewerken zum Nationalsozialismus finden sich, wenn überhaupt, Beiträge zur Heimatfront oder zur Parole Heim ins Reich, aber nie Einträge zum Begriff der Heimat. Auch in der Neuauflage von Mein Kampf, der man vieles vorwerfen kann, aber gewiss nicht mangelnde Gründlichkeit, sucht man im Register vergebens nach dem Stichwort Heimat. Ein kurzer Vortrag kann diese Versäumnisse natürlich nicht nachholen. Zu groß ist das Thema und zu schwammig der Begriff. Außerdem gilt das, was Volker Weiß in Bezug auf die 20er Jahre feststellt, auch für den NS. Der Ideologie und Propaganda auf das große Ganze abzielen, scheinen zunächst Begriffe wie Nation, Volk und Rasse zentraler zu sein. Außerdem scheint es auf den ersten Blick sogar gewisse Widersprüche zwischen dem Begriff der Heimat und der Ideologie des Nationalsozialismus zu geben. Die deutsche Heimatbewegung schien eher konservativ-restaurative Anliegen zu haben. In Frontstellung zur Urbanisierung sprach man von einem Raum ohne Volk und wollte die Regionalkulturen stärken. Der NS propagierte dagegen einen zentralistischen Führerstaat und bereitete mit der Parole Volk ohne Raum die Expansion in den Osten vor. Im Folgenden soll aber gezeigt werden, dass sich diese Widersprüche zumindest auf der ideologischen Ebene problemlos lösen ließen. Die Vorstellung der bäuerlichen Heimat erhielt ihren festen Platz in der nationalsozialistischen Ideologie und wurde als eine Art Volksgemeinschaft im Kleinen inszeniert, die damit das Gegenprinzip zum Liberalismus und der jüdischen Moderne verkörperte. Antiliberalismus und Antisemitismus waren damit die zentralen Bindeglieder zwischen dem Heimatbegriff und der völkischen Ideologie. Diese Überlegungen werden im Folgenden anhand des Reichserntedankfests auf dem Bückeberg bei Hameln illustriert, das als wichtigstes Heimatereignis der NS-Zeit verstanden werden kann. Man könnte auch natürlich Heimatromane und andere Sachen anschauen, aber ich finde, dieses Fest ist auch deswegen so spannend, weil es einfach riesengroß war und eine riesengroße Reichweite hatte in der Zeit. Dazu später noch mehr. Vorweg soll aber darauf hingewiesen werden, dass der Nationalsozialismus in der Propaganda des einfachen ländlichen Lebens natürlich auf bestehende ideologische Muster zurückgreifen konnte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren in Deutschland zahlreiche Heimatvereine entstanden, die regionale Kultur, Natur und Architektur erforschen und erhalten wollten. Als sich nach der Jahrhundertwende die verschiedenen Gruppen zum reichsweiten Dachverband Deutscher Bund Heimatschutz zusammenschlossen, politisierte sich ihr Selbstverständnis zunehmend. Angesichts einer vermeintlichen Krise der Kultur wurde Heimat zu einem eigenen kulturell-politischen Kampfbegriff, der den negativen Seiten der Moderne entgegengestellt wurde. Bereits in der ersten Ausgabe des Vereinsmagazins des Deutschen Bund Heimatschutzes heißt es dementsprechend: Immer mehr verwüstet im Zeitalter der Maschine die Herrschaft der Industrie alles, was dem Einzelnen seit den Tagen der Kindheit traut und heimisch, was dem deutschen Volke die Grundlage seiner Stärke war. Autor dieser Zeilen war vermutlich Paul Schulze-Naumberg, der später, wie gerade schon erwähnt wurde, zusammen mit Alfred Rosenberg maßgeblicher Akteur des Nationalsozialistischen Kampfbunds für deutsche Kultur wurde. Doch nicht nur personell, auch ideologisch deuten sich hier bereits Kontinuitäten an. Die Heimatvereine kümmerten sich nicht nur um Restauration und Erforschung des Landlebens, sondern propagierten eine eigene, zukunftsorientierte, neoromantische Ideologie. Heimat wurde so zur Grundlage von Volk und Nation. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts hatte dementsprechend ein Teil der Heimatvereine von ihren Mitgliedern eine arische Abkunft gefordert, Juden also aus ihren Reihen ausgeschlossen. Es gab trotzdem bis 33 Vereine, wo Juden in den Vereinen mitmachen durften. Wie die Nationalsozialisten glaubten die Heimatschützer an die Existenz einer völkischen Gemeinschaft, die aus der unveränderbaren Zugehörigkeit des Einzelnen zum Boden entsteht. Auf der ideologischen Ebene führt die Integration der Heimatbewegung in den NS deswegen zu wenig Schwierigkeiten. Der Westfälische Heimatbund teilte zum Beispiel in einem Schreiben vom 1. Mai 1933 Folgendes mit: Der Westfälische Heimatbund hat es nicht nötig, umzuschalten, weil seine Arbeit stets im Sinne des Neuen Reiches gewesen ist. Wer daran zweifelt, hat sich um die deutscheste aller Angelegenheiten, die Heimatbewegung, nicht gekümmert. Organisatorisch verlief die Gleichschaltung der Heimatbewegung jedoch nicht reibungslos. Das hatte jedoch weniger mit der Heimatbewegung zu tun, als mit dem Charakter der NS-Herrschaft, in der verschiedene Gruppen um Einfluss kämpften. Zunächst hatte der Reichsbund Volkstum und Heimat unter der Leitung von Werner Haverbeck, man kennt vielleicht seine spätere Ehefrau Ursula Haverbeck, die Organisation der Heimatbewegung übernommen. Letztendlich setzte sich aber Rosenbergs NS-Kulturgemeinde durch. Finanziell und personell profitierte die Heimatbewegung vom Aufstieg des Nationalsozialismus. Hatte der Dachverband nach dem Ersten Weltkrieg etwa 30.000 Mitglieder, waren es während der NS-Zeit bis zu 100.000. Trotzdem blieb sein Charakter eher provinziell. Begriffe wie die heimatliche Scholle, die Inszenierung bäuerlicher Bräuche und natürlich die Ideologie von Blut und Boden waren jedoch auch für die allgemeine Propaganda im Nationalsozialismus wichtig. Auch wenn der Begriff der Heimat dabei nicht immer explizit genannt wurde, spielte die romantische Vorstellung vom harten, nicht entfremdeten deutschen Landleben eine wichtige Rolle in der völkischen Ideenwelt. Einer der wichtigsten Orte für die Propagierung dieses Ideals war das Reichserntedankfest auf dem Bückeberg bei Hameln. Und auch da ist spannend, wie wenig das erforscht ist. Das sind vor allem irgendwelche Regionalhistoriker, die dazu was geschrieben haben, die schon in Ordnung sind, was sie schreiben, aber man merkt denen teilweise auch ihre Begeisterung doch noch an, dass sie immer noch fasziniert sind, dass dort eben 1 Million Menschen auf ihrem Berg in ihrem Dorf standen. Nahmen an dem ersten Erntedankfest 1933 bereits 500.000 Personen teil, fand die Kundgebung im Jahr 37 vor mehr als 1 Million Menschen statt. Bauerndelegationen aus dem ganzen Reich reisten an, traditionelle Trachten und Tänze wurden präsentiert und zum Höhepunkt überreichte eine Bäuerin Hitler die Erntekrone. In den Tagen um die Veranstaltung herrschte Ausnahmezustand in der Region um den Bückeberg. Die Bewohner schmückten ihre Dörfer und hängten Spruchbänder auf. Seid treu eurer Scholle, hieß es da etwa, oder die schwielige Bauernhand schafft Brot für jeden Stand und das Bauerntum ist der Lebensquell des deutschen Volkes. Im Jahre 38 musste das Fest kurzfristig abgesagt werden. Die Transportkapazitäten der Reichsbahn wurden benötigt, um die Besetzung des Sudetenlandes vorzubereiten. Hatte die Entscheidung, das Fest auf dem Bückeberg stattfinden zu lassen, eigentlich recht pragmatische Gründe, wie zum Beispiel die günstige Verkehrsanbindung, wurde die Wahl des Veranstaltungsortes offiziell ganz im Sinne der völkischen Ideologie begründet. In Niedersachsen lebe noch ein freies, kämpferisches Bauerntum. Der Boden sei von den Kämpfen der deutschen Stämme um den deutschen Boden mit Blut getränkt. In seiner Rede auf dem Bückeberg 1933 fasste der Reichslandwirtschaftsminister Walter Daré die Zielsetzung des Festes folgendermaßen zusammen. Im Herzen urdeutschen Bauernlandes, am Nordhang des Harzes, werden wir uns eine Heimat suchen. Wir wollen damit äußerlich die Abkehr vom Liberalismus zum Ausdruck bringen und dartun, dass nicht mehr die Asphaltwüste der Großstadt unser Bauernschicksal bestimmt. Es fällt auf, dass der Bückeberg als Heimat, als Bestandteil eines Gegensatzpaares auftritt. Heimat kann offenbar kaum für sich alleine gedacht werden, sie ist stets bedroht, muss verteidigt oder sogar erst hergestellt werden. Gegenpole zum bäuerlichen Leben sind der Liberalismus und die Asphaltwüste der Großstadt. Und auch da sagt Walter Daré eigentlich nichts Neues. Also gerade das Bild der Asphaltwüste ist ganz, ganz zentral, so in den 20er und 30er Jahren in großstadtfeindlicher Literatur. Und ich fand es ganz spannend, den Wahlspot von den Grünen zur Bayernwahl zu sehen, der genau sich darum dreht, den Gegensatz zwischen Asphalt in den Städten und den Wiesen auf dem Land. Auch Hitler führte in seiner Rede am selben Tag aus, dass die liberalistische Weltanschauung zur Vernichtung des Volkes führen müsse. Herbert Marcuse hatte bereits 1934 die Bedeutung des Liberalismus als Feindbild für den Nationalsozialismus herausgestellt. In seinem Aufsatz »Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung« schreibt er, »mit voller Einstimmigkeit fasst der heroisch-völkische Realismus alles, wogegen er kämpft, unter dem Titel Liberalismus zusammen.« Man kennt wahrscheinlich auch den sehr berühmten Satz von dem rechten Denker Arthur Möller-Vandenbroek, der eben auch sagte, »am Liberalismus gehen die Völker zugrunde.« Wenn also Walter Daré auf dem Bückeberg fordert, die Weltanschauung von Blut und Boden dem liberalistischen Geist entgegenzusetzen, richtete er sich gegen eine ganze Reihe moderner Phänomene, die unter diesem Schlagwort zusammengefasst wurden. Unter anderem die Demokratie, die Vergottung des Einzelindividuums und eben den Asphalt der Großstädte. Das Feindbild des Liberalismus wurde aber nicht nur auf den Reden auf dem Bückeberg propagiert, sondern auch absolut modern, in Zeitungsartikeln, in Heimatromanen und auf Plakaten verbreitet. Die Live-Übertragung des Erntedankfestes im Radio 1933 wurde zudem von zwei Hörspielen begleitet, die ähnliche ideologische Motive transportierten. Die Helden des Hörspiels Erntedank erleben die Veränderung des Lebens in ihrem kleinen, prototypischen Dorf und empören sich über die Kapitalisierung der Landwirtschaft. Ich zitiere einen der Protagonisten. Dass dieses Korn Blut eines anderen ist, Blut aus dieser Erde, das wissen sie nicht mehr. Geht alles nur noch um Notierung von Rente und Maschine und Zinsen und Schulden. Das ist Aufklärung, sagen sie dann. Kein Dank an Gott für die Frucht, kein Dank an die Geister für ihren Dienst, kein Dank an die Vögel. Und von den Bäumen hört man nur noch, wenn der Händler da war und die Art dreinschlägt. Das ist der Bauer von heute. Walter Daré beschreibt die Situation in seiner Rede auf dem Bückeberg 1933 sehr ähnlich. Auch er prangert an, dass der Kapitalismus das ursprüngliche bäuerliche Leben zerstört habe. Nicht die ewigen Gesetze der Natur, nicht Klima und Boden bestimmen seine Arbeit, also die Arbeit des Bauern, sondern die Spielregeln kapitalistischer Weltanschauung diktieren ihm das Tempo der Jagd nach Geld, Rente und Profit. Die Scholle bildet nur noch eine Handelsware. Über den Gesetzen von Blut und Boden triumphierte die nackte Wirtschaftlichkeit, triumphierte als Richtschnur allen Handelns eine missverstandene Rentabilität. Diese regressiv-antikapitalistische Gegenüberstellung wurde ein Jahr später von Wilhelm Meinberg, Obmann des Reichsnährstandes, explizit biologisiert. Am Anfang des liberalistischen Zeitalters erobert der Geschäftsgeist Al-Judas die Welt des deutschen Bauerntums. Die bäuerliche deutsche Heimat steht also in einem Kampf mit dem jüdischen Kapitalismus. Wie dieser Kampf aussieht, beschreibt das zweite Hörspiel, das zum Erntedankfest 33 unter dem Titel Der ewige Bauer ausgestrahlt wurde. Und auch hier ist natürlich völlig klar, dass der Titel Der ewige Bauer natürlich an das jahrhundertealte Bild vom ewigen Juden erinnern soll. In dem Stück geht es natürlich um einen alteingesessenen deutschen Bauern, der vor Gericht angeklagt ist, einen Gläubiger ermordet zu haben. Ein Ausländer hatte ihm während der Wirtschaftskrise Geld geliehen und letztendlich seinen Hof gefordert. Vor Gericht verteidigt er sich, dass vielleicht schon 100 Generationen vor ihm seinen Hof bewirtschaftet hätten und seine Vorväter sowohl den Ansturm der Schweden im Dreißigjährigen Krieg als auch die Pest überlebt hätten. Ich zitiere ihn: Die haben sich den Hof nett nehmen lassen und ich lassen auch nett stehlen von so einem dahergelaufenen Hund. Am Ende wird vor Gericht bewiesen, dass der Bauer nicht an der Ermordung des Gläubigers schuld ist. Vielmehr hatte ein Pferd den Mann angegriffen und damit diese Aufgabe stellvertretend für den ganzen Hof übernommen. Blut und Boden haben die Bedrohung von außen gemeinsam abgewehrt und den gierigen Kapitalisten besiegt. Ich zitiere wieder den Bauern. Und da braucht sich der Bauer selber nicht wehren. Da wehrt sich jeder Stein, da wehrt sich der Acker und das stämmige Holz, da wehrt sich jedes Stück Vieh, wenn ein solcher daherkommt, der sie alle umbringen möchte. Als wäre es nicht irgendwie die Idee vom Bauerntum, Tiere umzubringen. In allen Beispielen ist es die bäuerliche Heimat, die von der Macht des jüdischen Liberalismus bedroht wird oder sogar schon unterjocht ist, aber doch immer aufbegehrt. Der Erziehungswissenschaftler Ernst Krieg hatte den NS als einen Kampf verschiedener Gegensatzpaare beschrieben. Es erhebt sich das Blut gegen den formalen Verstand, die Rasse gegen das rationale Zweckstreben, die Ehre gegen den Profit, die Bindung gegen die Freiheit, zu benannte Willkür, die organische Ganzheit gegen die individualistische Auflösung. In der ursprünglichen bäuerlichen Heimat gelten die Gesetze der modernen Gesellschaft dementsprechend nicht. Die Ernte ist nicht das Ergebnis von Planung und Berechnung, sondern Resultat eines ewig gleichen natürlichen Zyklus. Tauschprinzip und Zirkulation, Gewinnstreben und Profit, Individualismus und Entscheidungsfreiheit bedrohen die Eigentümlichkeit des Landlebens und müssen bekämpft werden. Weder kapitalistische Zwänge noch vernunftgeleitete Überlegungen sollen das ländliche Leben bestimmen, sondern die ewig gleichen Prinzipien der mythischen und vorgeschichtlichen Natur. Dazu noch einmal Kuse. Die Natur wird gefasst als eine Dimension mythischer Ursprünglichkeit, treffend durch das Begriffspaar Blut und Boden bezeichnet, die sich in allem als eine vorgeschichtliche Dimension charakterisiert. Der bereits zitierte Wilhelm Meinberg formulierte dementsprechend 1934: Für uns Bauern ist der Dienst an der Scholle stets eine lebendige Verbindung mit jener ursprünglichen, das Leben bestimmenden Macht, die die Menschheit in Gott verehrt. Aus dieser Gesinnung heraus ist Bauernarbeit Gottesdienst. Eine Arbeit in diesem Bewusstsein geleistet, wird stets als sittliche Verpflichtung empfunden. Und damit stoßen wir auf einen Begriff, der wesensbestimmend für das ganze deutsche Volk geworden ist, den deutschen Begriff der Arbeitsehre. Die hat nicht nur uns Bauern gelehrt, die Pflicht, über den Lohn zu stellen und unser Leben als Kampf aufzufassen, sondern er ist der Wesenskern deutscher Arbeitsamkeit schlechthin. In diesem Sinne verkörpert die bäuerliche Heimat im Kleinen Prinzipien, die für die Nation im Ganzen gelten sollten. Die Dorfgemeinschaft ist ein Modell für die Volksgemeinschaft. Die bäuerliche Arbeit liegt der deutschen Arbeit zugrunde. Und in der Blut- und Bodenliteratur wird auch immer deutlich, dass auch ländliche Geschlechterrollen Vorbild für das gesamte Volk sein sollen. Die Frau muss dem Mann dienen und gehorchen und für den Nachwuchs sorgen. Dementsprechend soll auch die rassische Reinheit des deutschen Volkes durch die Bauern, die der Reh als Neuadel aus Blut und Boden bezeichnete, wiederhergestellt werden. Auch Hitler stellte auf dem Bückeberg heraus, dass die Bauern der erste und tiefste Repräsentant des Volkes seien und sein Ruin das Ende des deutschen Volkes bedeuten würde. Ohne den Erhalt des deutschen Bauern könne die Volksgemeinschaft nicht aufgebaut werden. Zusammenfassend lässt sich wieder Marcuse zitieren, der wirklich ein sehr wacher Beobachter seiner Zeit gewesen ist. Das Volk ist blutsbedingt, aus dem Boden der Heimat schöpft es seine unverwüstliche Kraft und Dauer. Charakter der Rasse einigen ist, deren Reinhaltung ist Bedingung seiner Gesundheit. Im Zuge dieses Naturalismus erfolgt eine Verklärung des Bauerntums als des einzig noch naturgegebenen Standes. Er wird als der schöpferische Urquell, als das ewige Fundament der Gesellschaft gefeiert. Dem mythischen Preis der Reagarisierung entspricht der Kampf gegen die Großstadt und ihren widernatürlichen Geist. Dieser Kampf wächst aus zum Angriff gegen die Herrschaft der Ratio überhaupt, zur Entbindung aller irrationalen Mächte. Es darf jedoch keinesfalls der Fehler gemacht werden, die Vorstellung der bäuerlichen Heimat lediglich als rückwärtsgewandt und restaurativ zu verstehen. Sowohl die bäuerliche Heimat als auch die gesamtdeutsche Volksgemeinschaft müssen erst noch hergestellt werden. Sie sind nationalsozialistische Utopien, die sich zwar aus Mythen einer verschütteten Vergangenheit speisen, aber durch die revolutionäre Tat erst verwirklicht werden müssen. In dem Hörspiel Ernte Dank sind es dementsprechend keineswegs die älteren Dorfbewohner, die das Ideal der bäuerlichen Heimat verkörpern, sondern die dynamische Jugend des Dorfes. Während ihre Eltern von den Werten des Liberalismus verdorben sind, ständig von Vernunft und Aufklärung sprechen und sich den Stadtbewohnern anbiedern, entdecken ihre Kinder die alten, fast vergessenen Bräuche des Dorfes wieder. Am Ende feiern sie gegen den Willen der älteren Dorfbewohner ein Erntedankfest, dass diese als altes Heidenzeug und altmodischen Unfug abtun. Das natürliche bäuerliche Leben, das sich die jungen Dorfbewohner erträumen, können sie trotzdem nicht in ihrem alten Heimatdorf führen. Sie brechen also als siedelnde Heimatsucher auf, um an einem anderen Ort ein neues Dorf zu errichten und den Boden durch ihre Tat an ihr Blut zu binden. Die Verbindung des Heimatbegriffes mit der nationalsozialistischen Vorstellung von Tat und Revolution findet man auch an anderen Stellen. Es wäre also fatal, das völkische Bild vom Landleben nur als eine harmlose Propaganda vom gemütlichen Bauerntum zu verstehen. Auf dem Erntedankfest wurde von Beginn an die Verbindung von Landwirtschaft und Heimatverteidigung herausgestellt. Hauptaufgabe der Bauern sei es, die Unabhängigkeit des Deutschen Reiches vom Ausland zu sichern. Bereits die grundlegenden bäuerlichen Tätigkeiten wurden so als Teil des Abwehrkampfes der deutschen Nation verstanden. Die Produktion von Lebensmitteln galt als Erzeugungsschlacht und auch in der Blut- und Bodendichtung verschwimmt die Grenze zwischen Landwirtschaft und Krieg. Der Kampf während der Ernte könnte auch im Schützengraben stattfinden. Im Feld wird sowohl das Korn geerntet als auch der Feind besiegt. Kann man gerade auch kurz bei Ernst Dünger raus. Also die kräftigen Soldaten können sowohl irgendwie gut den norddeutschen Urwald fällen, als auch irgendwie Franzosen töten. Beim Erntedankfest wurden deswegen die bäuerlichen Volkstänze und die Segnung der Ernte von Kampfvorführungen der Wehrmacht begleitet, zu der später ein ganzes Dorf, das sogenannte Meckerer Dorf, aufgebaut und publikumswirksam zerstört wurde. Es gibt eine ganz spannende Zeitungsreportage aus der Lokalzeitung aus der Region dort, die sich irgendwie dieses Dorf angeschaut haben, das wirklich ganz detailgetreu aufgebaut wurde, und dann schreiben, nachdem sie den Friedhof von diesem Dorf gesehen hatten: Ach, es waren sicher keine Einwohner von Bückedorf, also von dem guten Dorf. Sie waren ortsfremd, ja landesfremd, sie gehörten nie zu uns. Die Kreuze auf dem Friedhof trugen Namen wie Thälmann, Rosa Luxemburg, na und so weiter. Das heißt, es gibt also auch Dörfer oder ein Zuhause, was eben nicht zur Heimat passt, wo eben Kommunisten und Juden leben. Auch in den Schulen wurde die Verbindung von Heimat und Verteidigung gelehrt. Der Heimatkundunterricht in einer vierten Klasse sollte folgendermaßen aufgebaut sein. Nach dem Einstiegsthema, wie es in unserer Heimat aussieht, sollte man sich dem Schutz dieser Heimat zuwenden. Wie unsere Vorfahren den Raum erkämpften, wie die Väter den Raum verteidigen und schließlich, wie die Väter die Heimat noch heute schützen müssen, lauteten die Überthemen. Auch die Heimatschutzverbände beließen es nicht bei einer gemütlich harmlosen Restauration ihrer Heimatdörfer, sondern beteiligten sich am Vernichtungskrieg. Ihre Mitglieder hielten Vorträge an der Front, schickten Heimatbriefe an die Soldaten und machten geeignete Bauern für die Umsiedlung nach Polen ausfindig. Hatte es zunächst durchaus einen Widerspruch zwischen der konservativ-regionalistischen Vorstellung von Heimat und der revolutionär-völkischen Bewegung gegeben, wurde dieser Konflikt im NS ohne große Schwierigkeiten gelöst. Aus der anti-urbanistischen, konservativen Parole Raum ohne Volk konnte relativ problemlos Volk ohne Raum werden. Die deutsche Heimat wurde so endgültig zum deutschen Täter. Wer einmal die überzeitlichen Regeln von Blut und Boden akzeptiert und seinen Platz in der Dorfgemeinschaft eingenommen hatte, konnte sich im nächsten Schritt problemlos der Volksgemeinschaft und dem Staat unterwerfen, die als ebenso natürlich wahrgenommen wurden. Erneut Marcuse dazu: Die Natur, man könnte eben hier auch Heimat sagen, ist die erste in der Reihe der bedingenden Voraussetzungen, denen die Vernunft unterstellt wird, die unbedingte Autorität des Staates, die vorläufig letzte. Während sich also auf der ideologischen Ebene der völkische Heimatbegriff in den Nationalsozialismus einfügen ließ, bestanden in der Wirklichkeit Widersprüche fort, die ausführlich diskutiert werden könnten. Genauso wenig wie die Volksgemeinschaft Realität wurde, gab es im Nationalsozialismus natürlich auch keine intakte bäuerliche Heimat. Die Nationalsozialisten propagierten zwar eine Reagrarisierung der Provinz, verschärften aber mit ihrem Arbeitsbedarf für die Rüstungsfabriken die Landflucht sogar. Auch das völkische Verhältnis zur Großstadt ließe sich weiter betrachten. Es wurde gleichzeitig das dörfliche Leben und Bauen propagiert, während durch pompöse Großbauten die Städte umgestaltet wurden. Diese Widersprüche kamen der Heimatbewegung nach 1945 zugute. Durch den Verweis auf den Größenwahn des Nationalsozialismus konnte die Heimat wieder als klein und unschuldig erscheinen. Die eigene Verstrickung in die Verbrechen musste damit ebenso wenig diskutiert werden wie die Rolle des Heimatbegriffs in der Propaganda. Analog zu der Entlastung der ganz normalen Deutschen durch den Hinweis auf Hitler konnte die unbelastete Provinz als Gegensatz zur schuldigen Großstadt propagiert werden. Was natürlich absoluter Blödsinn ist. Es gibt zum Beispiel eine großartige Untersuchung von Michael Wild, der zeigt, dass gerade auf dem Dorf die Aktivität gegen Juden von ganz normalen Bewohnern ausging und dort auch eben dazu führte, dass die Leute sich in die Volksgemeinschaft einfügen konnten. Gleichzeitig wurden durch den Heimatbegriff nach 1945 aber auch zentrale Momente der NS-Ideologie weiterverbreitet. Heimatfilme und Romane verherrlichten nach wie vor das einfache Landleben, das den Einflüssen der Moderne widerstand und erinnerten so an Blut und Boden und Volksgemeinschaft. Diese Konstellation ist paradox, aber vor allem sehr praktisch. Mit Hilfe des Heimatbegriffs konnte man sich vom NS distanzieren, aber gleichzeitig dessen zentrale ideologische Momente transportieren. So klagte etwa der Architekt Walter Wickop in einem Text von 1949 über die diktatorische Gleichmacherei des Nationalsozialismus und sinnierte gleichzeitig über den tiefen Klang des Wortes Heimat. Er forderte sich beim zukünftigen Bauen auf den organischen Zusammenhang der Menschen zu konzentrieren, die durch die Herrschaft von Geldsack und Klassenhass in den Großstadtwüsten im wörtlichen biologischen Sinne entwurzelt worden seien. Wickop wusste, wovon er sprach. Er war 33 Mitglied der NSDAP geworden und ab 39 für die Neugestaltung des Wartegaus im besetzten Polen zuständig, wo typisch deutsche Dörfer entstehen sollten. Nach der Vertreibung und Ermordung der polnischen Bevölkerung freilich. So konnte man sich gerade durch den Heimatbegriff nach 45 vom Nationalsozialismus distanzieren und gleichzeitig durch bestimmte Bilder dessen ideologischen Gehalt transportieren. Auch nach Ende des Krieges konnte so die bäuerliche Heimat dem jüdischen Liberalismus entgegengestellt werden. An eben dieses Ressentiment knüpft der heutige Heimatboom auch von links an. Die beiden Pole haben sich dabei nicht groß verändert. Hier die verwurzelte, nicht entfremdete und irgendwie weniger kapitalistische Heimat und dort die wurzellose, abstrakte und kapitalistische Weltökonomie. Heimat ist damit durchaus ein Gefühl, wie zurzeit allerorts zu lesen ist, aber ein Gefühl, das latent politisch ist und auf seine Verwirklichung drängt. Die deutsche Heimat träumt von Blut und Boden und dem völkischen Zwangskollektiv und ist damit, wie jedes deutsche Gefühl, vor allem eines, antisemitisch. Danke.